Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
In Botswana werden Dickhäuter auf ein neues Leben im Busch vorbereitet. Auch menschliche Besucher können im Abu-Camp das Wildnisabitur ablegen. Sie hören eine Reportage von Michael Obert über die Schule der Elefanten, erschienen im März 2006 in Geo-Saison, gelesen von Matthias Unger.
Das Seminar beginnt mit einer Kletterübung. Linken Fuß auf den Oberschenkel des Lehrers setzen, rechtes Knie in den Sattelgurt des Elefanten pressen. Benny, der auf dem Bauch liegt, grunzt unwillig und verlagert ruckartig sein Gewicht. Ich kann mich nicht mehr halten, rutsche ab, bleibe benommen im Sand liegen. Benny packt mit dem Rüssel meinen Sonnenhut, kaut auf ihm herum und spuckt ihn wieder aus. »Muss dem Elefanten vertrauen«, sagt Joseph Molekwa, der Seminarleiter. »Dann vertraut der Elefant auch dir.« »Vertrauen? Benny wiegt fast 6 Tonnen. Seine Beine haben den Umfang von antiken Säulen, sein Rüssel hat die Kraft einer Würgeschlange, und wenn er den unerhörten Konvulsionen seines Darms nachgibt, kracht Dung heraus wie bei einer Detonation.« Ich habe mir das ehrgeizige Ziel gesetzt, in 3 Tagen sein Wesen zu ergründen. Im Abu-Camp im Norden Botswanas will ich in einem einzigartigen Elefantenseminar herausfinden, was es heißt, ein Dickhäuter zu sein. Ich will das Verhalten des größten lebenden Säugetiers lesen lernen, um das Okavango-Delta, eines der letzten Naturparadiese der Welt, aus seiner Perspektive zu erleben. Auf ein neues also. Links, rechts, links. Mit beiden Händen hochziehen, in den Sattel gleiten, festhalten. Benny erhebt sich und schwankt dabei wie ein überladener Sattelschlepper. Dann throne ich 3 Meter über dem Boden. Joseph sitzt vor mir im Elefantennacken. Mit seinem Vollbart, der Armeemütze und der verspiegelten Sonnenbrille sieht der ehemalige Wildhüter aus der Gegend von Pretoria verwegen aus. Mir fällt sein rechter Arm auf. Er bewegt ihn wie einen Rüssel. Die Hand ist die Rüsselspitze. »Hatte nie daran gedacht, einen Elefanten auch nur zu berühren«, sagt Joseph in seiner sparsamen Art, hielt das für lebensgefährlich. In den 15 Jahren, die er das Elefantenseminar leitet, hat Joseph seine Meinung grundlegend geändert. Im Urlaub, zu Hause in Südafrika, sei die Sehnsucht nach den Tieren einmal so groß gewesen, dass er in den Zoo ging, nur um Elefanten zu sehen. »Sind meine Familie«, sagt Joseph und schwingt seinen rechten Arm über dem Kopf, genau so wie einen Rüssel und synchron mit Bennys Riechorgan. Es scheint, als verständigen sich die beiden durch eine mir unbekannte Zeichensprache. »Move up«, befiehlt mein Elefantenlehrer, und Benny setzt sich in Bewegung, pflügt durch das Schilf, marschiert geradewegs in eine schimmernde Lagune, die das Camp umrahmt. Das Wasser reicht Benny bis zum Bauch. Ich wiege mich im Rhythmus seiner gleichmäßigen Schritte. Seine Schwanzquaste zieht durch die Lagune, in ihrem Kielwasser treibt entwurzeltes Schilf. Dahinter ein Anblick wie ein fantastischer Traum. Eine Karawane von Elefanten, deren Leiber sich auf der glatten Oberfläche in der Lagune spiegeln und die ihre Reiter auf dem Rücken tragen wie Tornister. Die Hausherde des Abu-Camps zählt 8 Elefanten, die Schlimmes durchgemacht haben. Benny musste als Baby erleben, wie seine gesamte Herde bei einer Dezimierungsaktion im südafrikanischen Krügerpark vom Hubschrauber aus erschossen wurde. Er überlebte, wurde eingefangen und in die USA verschifft. In Texas vegetierte er 23 Jahre lang in einer winzigen Betonzelle im Zoo von Fort Worth vor sich hin. Er litt an Bewegungsmangel, rammte seine Stoßzähne in die Wände, bis sie ausfielen, und verletzte sein rechtes Ohr, das heute schlaff herunterhängt. Benny gehörte zu den ersten 3 Tieren, die der amerikanische Elefantentrainer Randall Moore für die Produktion eines Kinofilms aus den USA zurück nach Afrika verschiffte. 1990 gründete Moore im Okavango-Delta das Abu-Camp, befreite weitere Elefanten aus jämmerlichen Situationen und führte sie zu einer Familie zusammen. »Benny war kein Elefant«, erinnert sich Joseph, während wir durch die Lagune schaukeln. »Er hatte Angst vor allem.« Nach einem Leben in Beton war er es nicht gewohnt, auf weichem Sand oder durch Wasser zu gehen. Schon ein aufflatterndes Buschhuhn ließ ihn in Panik geraten. Langsam legte sich die Furchtsamkeit. Indem er Elefantenschüler wie mich durch den Busch trägt, lernt er, sich wieder angstfrei in der Wildnis zu bewegen. Bennys Lebensgeschichte berührt mich. Benny sähe traurig aus, würde er nicht oft die Lippen schürzen, so als schmunzle er. Er wirkt auf mich wie ein alter, grauer Herr, vom Leben gezeichnet, aber erhaben, weise. Ich lege meine Hände in seinen Nacken. Die Haut fühlt sich an wie ein alter Lastwagenreifen. Darunter spüre ich gewaltige Schulterblätter, die sich bei jedem Schritt verschieben. Benny hebt den Kopf, seine Nackenhaut faltet sich zusammen und klemmt meine Finger ein. Er spürt deine Hände, sagt Joseph. Ich sehe ihn ungläubig an, denn ich habe den Elefanten nur leicht berührt. Bennys 2 bis 4 Zentimeter starke Hautschicht ist nicht so unempfindlich, wie ich geglaubt hatte, sondern bis dicht unter die verhornte Oberfläche gut durchblutet und hochsensibel. Ist kein Dickhäuter, sagt Joseph und knetet Bennys Ohr, wie es Elefantenkühe mit ihren Rüsseln bei den Kälbern tun. Kannst ihn mit einem Grashalm kitzeln. Nach dem langen Studientag genieße ich den Abend im Abu-Camp. Die Lodge liegt in einem 160.000 Hektar großen privaten Schutzgebiet und zählt zu den exklusivsten Adressen im Okavango-Delta. Ich residiere in einem der 6 Luxuszelte, entspanne mich in einem weich gepolsterten Mahagonibett, bade in einer Wanne aus Porzellan. Von meiner eigenen Terrasse blicke ich auf die ruhige, nachtdunkle Lagune. Auf dem Hauptdeck der Lodge, unter Sykomoren und Ebenholzbäumen, proste ich der untergehenden Sonne mit einem Livingston-Cocktail zu, einem Mix aus Rum, Orangensaft und Tonic. Später ertönen die kurzen Pfiffe der marmorierten Riedfrösche. Nicht größer als Heuschrecken veranstalten sie zu Tausenden ein ohrenbetäubendes Nachtkonzert. Der 2. Studientag beginnt problematisch. Benny grummelt und quiekzickig, lässt mich dann aber doch aufsteigen. Diesige Luft liegt wie ein Schleier auf der Lagune, als die Elefantenkarawane erneut hinauszieht. Bennys Ohren verdecken meine Hosenbeine. Unter den 2 Quadratmeter großen Lappen beginnen meine Beine zu schwitzen. Sind nicht nur zum Hören da, erklärt Joseph und fährt mit seiner Hand so spielerisch über die Innenseiten, als beschnuppere er mit einem Rüssel deren dichtes Aderngeflecht. Bennys Blut zirkuliert dort mit hoher Geschwindigkeit und er kühlt es, indem er ab und zu mit den Ohren fächelt. So reguliert ein Elefant seine Körpertemperatur. Form der Ohren aufgefallen? Fragt Joseph und gibt die Antwort selbst. Haben den Umriss Afrikas. Im unteren Bogen liege das Okavango-Delta. Der rund 1600 Kilometer lange Okavango entspringt im Hochland Angolas, wälzt sich nach der Regenzeit als Flut talwärts, streift Namibia und erreicht den Norden Botswanas, wo er in der Kalahari versickert. Dabei verwandelt er ein Gebiet von der Größe Schleswig-Holsteins in Sümpfe, Seen und Lagunen, wie jene, die ich auf Benny durchquere. Bald erklimmen wir eine der Inseln, die zu Tausenden aus der amphibischen Landschaft des Deltas ragen. Benny überrascht mich erneut. Obwohl der Inselboden hart ist wie Asphalt, schreitet Benny lautlos einher. Das Sprichwort vom Elefanten, der durch einen Porzellanladen trampelt, beruht auf völlig falschen Annahmen. Läuft auf Zehenspitzen, sagt Joseph und beschreibt das dicke Polster aus elastischem Bindegewebe, das in den Elefantenfuß eingelagert ist und es Benny ermöglicht, wie auf Matratzen zu laufen. Zudem setzt er jeden Schritt mit Bedacht. Er steigt über umgestürzte Baumstämme hinweg, umgeht Warzenschweinlöcher und zirkelt um den Dung anderer Elefanten herum, als ekele er sich davor. Zwischendurch frisst, frisst, frisst Benny, zupft Mopaneblätter, mampft Flussgras, Palmfächer, Akazienrinde und zerrt so heftig an Marula und Gelbholzbäumen, dass sich die Erschütterung durch seinen Rüssel bis in meinen Körper fortsetzen. Das Leben eines Elefanten besteht vor allem aus Futtern. Jeden Tag verzehrt er mehrere Zentner. Das schafft Probleme, denn nach der jährlichen Flut schrumpft das Okavango-Delta zusammen. Die Region ist ein Ökosystem mit begrenzten Ressourcen und der graue Vielfraß vertilgt die Vegetation ganzer Landstriche. In den 80er Jahren war der afrikanische Elefant noch vom Aussterben bedroht. Botswana, dank Diamantenvorkommen und politischer Stabilität eines der reichsten Länder des Kontinents, hat die Schutzprogramme vorbildlich umgesetzt. In der Schweiz Afrikas sind fast 20% des Staatsgebietes für die Natur reserviert, die vielen privaten Schutzgebiete nicht mitgerechnet. Heute leben in Botswana wieder etwa 120.000 Elefanten. Die Kehrseite des Erfolgs? Die unersättlichen Herden haben manche Gegenden in Baumfriedhöfe verwandelt. Benny hebt den Rüssel, Joseph hebt die Hand. Beide richten sich nach Osten aus, als witterten sie etwas. Gleich darauf sehen wir Giraffen. Wir nähern uns ihnen still und bewundern aus geringer Entfernung ihre netzartigen Fellmuster und die Knochenzapfen auf der Stirn. Die Tiere können uns auf Bennys Rücken nicht wahrnehmen. So erleben wir den Wildreichtum des Okavango-Deltas aus nächster Nähe, trotten unbemerkt vorbei an Impalas, Streifengnus, Kudus und Lätschwe-Antilopen, die mit gewaltigen Sprüngen über die Sümpfe setzen, sobald etwas ihr Misstrauen erregt. Nur als wir wilden Elefanten begegnen, warnt Joseph die Karawane laut, pfeift, klatscht in die Hände. Denn Sherheni und Gika sind heiß und niemand will riskieren, dass ein wilder Elefantenbulle auf eine der Kühe aufspringt, die Reiter tragen. Während die Elefanten über Mittag in der Savanne weiden, unternehmen wir eine Pirschfahrt im Landcruiser und bleiben prompt stecken. Mitten im Fluss läuft der Wagen bis über die Handbremse voll mit Wasser. Warten wir an Land? Nicht sicher, sagt Joseph und schlägt mit der Hand auf die Wasserfläche, wie es Benny mit dem Rüssel tut, wenn er nervös ist. Krokodile, sagt er, 5 bis 6 Meter. Und im Schilf grunzen Flusspferde. Die meisten tödlichen Unfälle auf Safaris gehen auf das Konto dieser 2 Tonnen schweren Vegetarier. Außerdem jagt die Boomslang eine giftige Natter in der leichten Strömung nach Fröschen. Noch gestern hatte ich mich vor Benny gefürchtet. Jetzt fehlt er mir. Mit ihm wären wir garantiert nicht stecken geblieben. Er arbeitet sich durch jede Furt, durch jeden Morast. Endlich kommt der per Funk gerufene Wagen und zieht uns raus. Gut, wieder bei Benny zu sein. Ich begrüße ihn mit tiefer, melodiöser Stimme, wie ich es gelernt habe, und er antwortet mit einem wohlwollenden Kollern. Dann uriniert er vor meine Füße. Ein Sturzbach, als kippe ein Regenfass aus. Er begrüßt dich, übersetzt Joseph ungestüm, seinen Rüsselarm schwingend. Du bist willkommen. Von nun an gehöre ich zu den Fortgeschrittenen und darf neben Benny hergehen. Wie eine Naturgewalt ragt er über mir auf. Ich suche seine Nähe, wandere dicht an seiner Seite auf Antilopenfaden durch die Savanne. Wir durchqueren lichte Wälder und waten durch seichte Lagunen, wo Schwärme winziger Fische in alle Richtungen davonstieben. Wir stapfen durch tiefen Kalahari-Sand, mühsam einen Schritt vor den anderen setzend. Und jetzt erst wird mir klar, welchen Kraftaufwand es für Benny bedeuten muss, sein Gewicht auf diesem Untergrund fortzubewegen. Deshalb das beständige Fressen, deshalb und wegen der schlechten Futterverwertung die Darmgewitter, die immer wieder über meinem Kopf grollen. Am 3. Tag des Seminars sind wir schon ein eingespieltes Team. Es gibt keine elefantösen Anfälle mehr. Benny erkennt mich, er hat mich akzeptiert. Auf unseren ausgedehnten Wanderungen durch die Savanne verspeisen wir gemeinsam süße Ebenholzfrüchte und knabbern die Eihüllen von Wanzen, die wie Reisgebäck schmecken. Mühelos kann ich das Alter wilder Bullen aufgrund der Stärke ihrer Stoßzähne einschätzen. Dank Josephs Sprachunterricht kollere, poche und quieke ich fast wie ein echter Elefant und kann mir nun den Inhalt der Ferngespräche vorstellen, die sie über Kilometer hinweg in für Menschen unhörbar tiefen Frequenzen miteinander führen. Die Elefantenwelt wird mir beinahe so vertraut, als habe Benny mich durch den Rüssel eingesogen, als säße ich hinter seiner Stirn und schaute durch seine Augen hinaus ins Okavango-Delta. Was ich sehe? Futter. Überall Futter, das man mit dem Rüssel abreißen, zerren, zupfen kann. Auch Josephs sonderbare Geste leuchtet mir jetzt ein. Der Rüssel. Benny atmet, riecht, wittert mit ihm, teilt Zärtlichkeiten oder Schläge damit aus, drückt Bäume um oder pflückt die winzigsten Blättchen aus 6 Metern Höhe. Dieser Rüssel ist der Schlüssel zum Wesen des Elefanten. Und indem Joseph seine Bewegung imitiert, geht dieses Wesen auf ihn über. Die ganze Zeit habe ich mich über Bennys scheinbar sinnlose Zerstörungswut gewundert. Jetzt stecke ich in seiner Haut und erkenne, dass er die Landschaft zwar zerlegt, doch zugleich einen Schöpfungsakt vollbringt. Zahllose Pflanzensamen gehen unverdaut durch einen Elefantenmagen, um anschließend in seinem Dunk zu keimen. Ohne die Hilfe der grauen Riesen würde sich die Pflanzenwelt nicht verjüngen. Erst als Siedler die Elefantenherden auf immer kleinere Gebiete zurückgedrängt haben, kann die Flora den Tieren nicht mehr standhalten. Erst der Mensch hat den Elefanten zum Zerstörer gemacht. Absitzen. Benny geht umständlich in die Knie. Ich schwinge mich aus dem Sattel und fühle mich auf den eigenen Beinen fremd. 2 Füße, nicht 4. Kein Rüssel vor meinem Gesicht. Und statt der Riesenlappen ertaste ich 2 winzige, erhitzte Ohren. Seminar bestanden, sagt Joseph, schraubt seine Rüsselhand in den Himmel und Benny trompetet zustimmend. Nachtrag. Vor kurzem erreichte uns folgende Nachricht aus dem Camp. Wir haben Benny in die Freiheit entlassen. Er findet sich außerordentlich gut zurecht, kommt in der Wildnis bestens ohne unsere Hilfe aus. Er trägt einen Funksender, damit wir seine Spur nicht verlieren.
Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de.